Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich zu Gast Vicky Wagner. Sie ist Gründerin der Beyond Gender Agenda und auch sonst als Unternehmerin tätig. Und mit ihr werde ich heute so ein bisschen über die Themen Diversity, aber auch über das Gendern und viele Themen rund um Gleichstellung in Deutschland sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt. Und jetzt, Vicky, würde ich dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, gerne. Erstmal hallo und vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Vicky Wagner. Ich bin 51 Jahre alt und habe Anfang 2020 die Initiative oder die Diversitätsinitiative, genauer gesagt Beyond Gender Agenda, ins Leben gerufen und bin also deren Gründerin und CEO heute.
Okay, und da sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema. Was genau ist denn die Beyond Gender Initiative?
Ja, genau. Beyond Gender Agenda ist eine Diversitätsinitiative und wir haben uns vorgenommen, Diversität in der DNA von Unternehmen zu verankern und für Chancengerechtigkeit und Inklusion in der deutschen Wirtschaft einzutreten. Und dabei ist es unser Ziel, dass die Menschen mit der besten Eignung unabhängig von ihrem Alter, ihrer sexuellen Prägung oder Identität, ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft oder auch Behinderungen, eben ganz unabhängig von allen möglichen Prägungen, nur nach der besten Eignung und Performance eingestellt werden und die Top-Positionen in der deutschen Wirtschaft erhalten.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal super. Und du hast ja gerade das Thema Diversität oder auch Diversity, sagt man ja oft auf Englisch dann, angesprochen. Bei Beyond Gender Agenda steckt jetzt ja Gender schon mal mit im Namen, aber wie genau definiert sich der Begriff Diversity denn? Denn es geht ja nicht nur um Gender, sondern eben auch um andere Dinge, wo Leute dann auch vielleicht wegen diskriminiert werden könnten.
Ja, absolut. Also es geht tatsächlich um die klassischen Diversitätsdimensionen und neben Gender ist das sicherlich kulturelle Herkunft, soziale Herkunft, LGBT+, also sexuelle Orientierung oder Identität, aber eben auch Alter oder Behinderungen. Das sind alles Themen, in denen man feststellen kann, dass dort immer noch nur Minderheiten in Führungskräften vorhanden sind und dass dort tatsächlich das Thema Diskriminierung einfach leider noch ein Thema ist.
Okay, und das ist immer noch in den Strukturen sozusagen verankert irgendwie, dass es hauptsächlich wahrscheinlich immer weiße Männer sind, die in Führungspositionen sind. Und oft wird sich damit ja auch so ein bisschen schwer getan, das zu ändern. Also gerade wenn man mal über eine Frauen- oder eine Migrationsquote spricht, dann gibt es da ja oft auch sehr viel Weigerung. Hast du da so ein bisschen eine Idee, woher das kommen könnte, dass sich viele Unternehmen da noch so gegen querstellen?
Ja, also in der Tat kann ich erstmal deine Beobachtung da absolut unterstreichen. Das ist so, dass wir uns in Deutschland schwer damit tun, eine Veränderung herbeizuführen. Das ist meiner Beobachtung nach auch nicht nur beim Thema Diversität, sondern auch beim Thema Digitalisierung tatsächlich deutlich sichtbar. Also alles, was so ein tiefer Eingriff ist und zu einer schnellen dynamischen Veränderung oder nach einer schnellen dynamischen Veränderung verlangt, damit tun wir uns schwer. Und da kann ich natürlich auch nur mutmaßen, aber tatsächlich meine Vermutung ist, dass das tief in unseren Wurzeln verankert sind. Wir sind eher ein Volk, was gerne bewahrt, und was etwas risikoaverser ist als andere Völker. Wir achten sehr darauf, dass wir das, was wir errungen haben und was wir geleistet haben, eben auch erhalten können und sicher mit in die Zukunft nehmen können. Und das ist natürlich etwas, wenn man so bewahren möchte und wenig Risiko eingehen möchte, was Innovation und Fortschritt an der einen oder anderen Stelle auch verhindern kann. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das ein Teil der Begründung sein kann. Und wenn man sich eben internationale Studien anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass Deutschland da auf den unteren Rängen rangiert, also dass wir uns einfach tatsächlich mit der Umsetzung von Diversität schwer tun. Und ich denke, da spielen diese Themen mit rein.
Genau, du hast das jetzt ja auch mit der Digitalisierung nochmal angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch oft irgendwie so dann die Angst, weiß ich nicht, die Computer oder die Maschinen, die nehmen uns dann die Jobs weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann bei Diversität auch so ist, dass wenn man eigentlich vorher schon in einer privilegierten Situation war, dass dann gedacht wird, oh je, aber wenn jetzt irgendwie eine Frau da auch eingestellt werden soll, nur weil die eine Frau ist und ich kriege dann vielleicht als Mann nicht mehr die Position, dass da auch so ein bisschen Angst davor da ist.
Ja, das ist sicherlich ein Teil, natürlich. Und es ist ja auch tatsächlich so, also nimmt man jetzt mal unsere wirtschaftliche Elite, und das sind ja sicherlich die Top DAX 30 Unternehmen, dann findet man da aktuell ganz frisch und ganz neu eine Frau. Der Rest sind Jungs. Ja, das zeigt sich auch ganz deutlich in dem German Diversity Index, den wir rausgesucht haben. Da haben wir genau diese DAX 30 Unternehmen untersucht. Und daran siehst du schon, also ja, unsere Führung ist sehr männlich geprägt und es ist tatsächlich so eine Verlustangst, weil ich gebe ja was auf, ich gebe ja was ab. Plus natürlich auch die Sorge, gibt es genug qualifizierte Frauen, wenn wir jetzt mal auf das Thema Gender fokussieren wollen für einen Moment, gibt es genug Frauen, die eigentlich in der Pipeline sind und die diesen Job auf diesen Job nachfolgen können. Und tatsächlich, da haben wir uns halt auch nicht so unbedingt mit Ruhm bekleckert in Deutschland. Also auch da sind die sogenannten Pipelines mit dem Nachwuchs nicht so gefüllt, bei Industrien, die sehr techniklastig sind zum Beispiel. Und das wird dann schnell als Grund genutzt, warum man eben nicht dafür sorgen kann, dass Frauen nachfolgen. Und das finde ich, es ist sehr kurz gedacht. Und ja, aber es ist so ein bisschen das Bewahren wollen, dass auch die Sorge vor dem Machtverlust, ja, weil ich natürlich Macht abgebe, wenn plötzlich neue Zielgruppen sozusagen meinen Wettbewerb darstellen. Und das ist, glaube ich, etwas, wovon wir uns insofern lösen müssen, weil der CEO ja tatsächlich die Gesamtverantwortung für das Unternehmen hat als Vorstandsvorsitzender und da einfach eine gewisse Offenheit auch braucht und überlegen muss, was ist denn die beste Zusammensetzung meines Führungsteams und auch generell in der Belegschaft, damit wir eben sehr innovativ auf die Herausforderungen der heutigen Zeit reagieren können. Und ich finde, die Pandemie hat uns das eigentlich wunderbar gelehrt, ja, dass plötzlich etwas Unvorstellbares passieren kann, was sämtliche Gesetze, die bisher galten, außer Kraft setzt. Und wie wird man dem eigentlich her? Und wie geht man denn dann eigentlich vor? Und wie bekommt man das hin? Und da sehen wir ganz deutlich, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven braucht, um innovative Lösungen zu finden. Und ich denke, das gilt gleichermaßen für die Wirtschaft. Und insofern hoffe ich, dass die Wirtschaft sich da öffnet. Und dafür ganz aktuell starten wir auch unsere CEO-Kampagne, wie wir sie gerne bei uns intern so nennen, die Diversity muss Chefinnensache-Kampagne sein, wo wir einfach mal nachhören bei den Unternehmen und mal fragen, bei wem ist es denn schon Chefsache, wer sieht das Thema wirklich für sich, weil er davon überzeugt ist, dass Diversität eben auch für Innovationskraft und wirtschaftlichen Erfolg steht. Okay. Und diese Unternehmen werden sich bestimmt öffnen und Frauen zulassen und auch das Thema Migration positiv bewerten etc. pp.
Ja, klar. Da sprichst du es schon an. Die Kampagne heißt, Diversität muss Chefinnensache sein. Das heißt, warum, würde ich einfach mal fragen, warum muss das auf jeden Fall Chefinnensache sein? Warum muss das von oben kommen sozusagen?
Ja, also vielleicht vorab sei gesagt, ich finde es ganz großartig, wenn aus der Belegschaft von den Mitarbeitenden selbst dieser Wunsch zur Veränderung kommt und man dafür Unterstützung wirbt und vielleicht ein Netzwerk aufbaut, seinesgleichen sucht und letztendlich sich stark macht für dieses Thema. Das ist wichtig, richtig und gut so. Ich glaube allerdings und bin sehr davon überzeugt, dass es tatsächlich nur zu einer wirklichen Veränderung kommt, wenn der Chef, die Chefin vom Unternehmen, sei es jetzt die CEO, der oder die Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Topmanagerin, es zu dem Chefsache-Thema machen, Chefinnensache-Thema machen. Warum? Es ist ja in der Tat so, dass alle wirtschaftlichen Entscheidungen dort letztendlich gefällt werden. Ja, dort liegt die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Und wenn da das Commitment fehlt, dass Diversität, und wir haben es eben besprochen, ja, man muss Veränderungen herbeiführen, es muss Macht abgegeben werden, man muss Zugang Menschen geben, die bis jetzt keine Zugänge hatten. Das zieht ja einen großen Rattenschwanz an Veränderungen mit sich. Und deswegen muss diese Verantwortung und diese Entscheidungsmacht sozusagen ganz oben verankert sein, weil nur dort können diese wesentlichen Entscheidungen getroffen werden und kann dann eben auch so eine Transformation in Gang gebracht werden. Und dazu vielleicht noch die Ergänzung, das ist ja auch nicht immer alles nur einfach und alles per Knopfdruck morgen umzusetzen. Ja, also wenn die Entscheidung mal gefällt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das Unternehmen dann auch in puncto Diversität oder Chancengerechtigkeit sofort einen Top-Job macht. Ja, sondern es zieht ja ganz viele Prozesse nach sich, wie eben zum Beispiel Förderung in gewissen Dimensionen, Unterstützung, Unconscious Bias Trainings etc. pp., was dann eben alles in Gang gesetzt werden muss. Und ganz generell gilt, Diversität führt zu besseren Ergebnissen. Das sagt eine dezidierte Studienlage, aber es ist auch unbequemer im ersten Moment, ja, wenn du eine homogene Führungsmannschaft hast, die findet schneller ein einvernehmliches Ergebnis, für das sie stimmen kann, ja. In einem sehr diversen Team, da diskutierst du natürlich öfter, aber diese Diversität führt eben zu unterschiedlichen Perspektiven, zu mehr Reibung und dann letztendlich zu besseren Ergebnissen. Und deshalb kurzum, es muss Chefinnensache sein, damit da diese Transformation, die eben auch mal unbequem ist oder auch mal wehtun kann, eben angeschoben werden kann und auch begleitet wird.
Okay, da hast du schon ganz viele wichtige Themen angesprochen. Ich würde dann einmal noch dabei bleiben, dass ihr ja auch schon mit vielen CEOs da gesprochen habt und dass es ja eben schwierig ist, das dann auch umzusetzen. Was sind denn da so die besten Tipps vielleicht oder besten Praxisbeispiele, die dann auch genannt wurden, wie das eben gut funktionieren kann, das von oben umzusetzen?
Ja, also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, es erstmal oben zu verankern. Und da haben wir auch gesehen, das war jetzt interessant, eben als wir mit vielen Unternehmen und den entsprechenden Vorstandsvorsitzenden oder eben GeschäftsführerInnen gesprochen haben, war das interessant zu sehen, dieses, sind wir dabei oder nicht, die Diskussion, die intern geführt wurde, ob man jetzt diese Kampagne mit unterstützen möchte, mit unterschreiben möchte, sein Commitment geben möchte, weil das die Unternehmen, die wir angesprochen haben, alle auf ihrer Diversity Journey sind, die sind unterwegs, die wollen was verändern, die wollen hin zu diversen und inklusiven Unternehmen sich entwickeln, aber die sind alle an einem unterschiedlichen Punkt. Und das ist eben, wie gesagt, ein Prozess, den ich ganz gerne Diversity Journey nenne. Und da fragt man sich natürlich, wo im Prozess ist es ein guter Zeitpunkt, auch mit dem Commitment nach außen zu gehen? Das ist erstmal eine faire Fragestellung. Und was gibt's für Tipps? Also ich glaube, das eine ist mal, sich bewusst zu werden, und deshalb habe ich gerade da ausgeholt, zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Ne? Wie weit sind wir eigentlich? Haben wir schon einen Prozess? Haben wir schon Maßnahmen? Haben wir vor allen Dingen ein strategisches Ziel? Warum machen wir das? Was wollen wir damit erreichen? Und wenn wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass wir sagen, ja, wir als Unternehmen wollen uns transformieren, wir wollen zu einem diversen und inklusiven Unternehmen werden, was von Chancengerechtigkeit geprägt ist, dann muss man sagen, wie kann man das denn erreichen? Und da plädiere ich tatsächlich sehr intensiv dafür, untersucht den Status quo, guckt euch an, wo ihr steht, über alle Diversitätsdimensionen, über alle Hierarchieebenen. Und wenn ihr den Status quo dann seht, dann gebt euch realistische Ziele. Und das ist das Thema, sich selber Zielquoten setzen. Und ich glaube, Unternehmen, die diese Schritte gegangen sind, die sind schon sehr, sehr weit im Vergleich zum deutschen Durchschnitt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab ja auch mal das Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, ob auch in Vorständen von DAX-Unternehmen oder so, wo dann ja auch eine freiwillige Quote gesetzt werden sollte und dann haben die alle sich als Ziel null gesetzt oder so und ja, damit konnte es dann natürlich leicht erreicht werden und musste nicht viel geändert werden.
Ja, und weil wir das tatsächlich gesehen haben, sowohl aus der Wirtschaftsperspektive als auch aus der politischen Perspektive, ist es dann ja jetzt tatsächlich zu FÜPOC 2 gekommen, der Frauenquote, die jetzt ganz verbindlich rechtlich in Deutschland gelten wird, wo man sich dann nicht mehr aussuchen kann, welche Zielquote man sich setzt, sondern eine vorgegeben wird. Es hilft nichts. Ich bin kein Freund von Regulierung, aber wir brauchen diese zeitlich limitierte Quote, damit wirklich endlich etwas passiert in die richtige Richtung.
Genau, und ich glaube, klar, von solchen Quoten halten viele vielleicht auch nichts. Aber ich glaube, es gibt ja auch Frauen, die dann sagen, bei einer Frauenquote jetzt zum Beispiel, naja, aber ich will ja nicht die Quotenfrau sozusagen sein, was es ja eigentlich gar nicht ist. Denn im Endeffekt entscheiden ja dann trotzdem immer noch auch die Leistungen. Und es geht ja nur darum, dass eben, wenn gleiche Leistungen erbracht werden, dann die Frau bevorzugt wird. Aber ich glaube, wenn dann so eine Quote eingeführt wird, dann kann man ja auch sehr gut sehen, dass es durchaus auch etwas bringt, die Teams eben diverser zu besetzen. Und da hattest du ja auch schon Studien angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was eigentlich da so die Vorteile sind, wenn man eben diversere Teams hat?
Ja, also es gibt ganz klare Studienlage, unter anderem eben von McKinsey oder auch PwC, die nachweisen, dass Unternehmen mit divers aufgestellten Führungsteams wirtschaftlich profitabler sind, und zwar zu 25%. Und ich glaube, das ist eine sehr überzeugende Zahl. Ich erspare euch jetzt weitere Zahlenschlachten, aber es gibt eben eine sehr, sehr breite Studienlage, die nachweislich zeigt, dass Diversität, wenn man sie denn erreicht hat, zu mehr Innovationskraft führt und zu einer besseren wirtschaftlichen Performance.
Okay, das sollte ja eigentlich dann alle, die aus dieser wirtschaftlichen Dimension eben argumentieren, auf jeden Fall eigentlich überzeugen können. Genau. Dann natürlich noch ein anderes Thema, und zwar wird ja auch gerade vor allem sehr stark über das Thema Gendern jetzt auch diskutiert und dass das ja irgendwie sowas ist, wo man ja auch so ein bisschen Gleichheit mit schaffen will, aber dass viele eben ja sagen, ja, wird ja total am falschen Ende sozusagen da was versucht zu ändern. Ihr gendert ja auf jeden Fall auch, wir gendern ja auch auf unserer Website und so weiter. Ja, da würde mich auch mal deine Position dazu interessieren.
Ja, es gibt natürlich die kritischen Stimmen, die sagen, wir greifen hier sehr tief in unsere Sprache ein und führen eine Veränderung herbei, die nicht dem täglichen Sprachgebrauch und den Wurzeln unserer Sprache entspricht. Das kann man so stehen lassen. Uns geht es tatsächlich darum, deshalb gendern wir und deshalb gender auch ich, inklusiv zu sein und jeden mitzunehmen und jeden anzusprechen. Und das kann man definitiv sagen im Vergleich zu anderen Sprachen. Die englische Sprache wirft all diese Probleme nicht so auf, ja, aber die deutsche Sprache tatsächlich hat ihren Ursprung in der Männlichkeit. Sie spricht sehr männlich. Da ist es eben der Vorstandsvorsitzende oder ist es der Chef oder ja, da gibt es ja diverse Beispiele. Und uns geht es darum, tatsächlich inklusiv zu sein und alle mitzunehmen und alle anzusprechen. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, der einem hilft, das Gendern, auch wenn man sich an der einen oder anderen Stelle, vor allen Dingen zu Beginn, das Gefühl hat, die Zunge zu brechen, aber der einen für dieses Thema einnehmen kann, weil es doch darum geht, alle Menschen anzusprechen, alle Menschen mitzunehmen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich glaube, es wird dann auch immer, ich glaube fast, dass die Leute, die da so starke Gender-Gegner sind, da eigentlich so ein bisschen festgefahrener sind als die Leute, die versuchen, es irgendwie umzusetzen, weil jetzt endlich sagt ja niemand, du musst das jetzt genau so und so machen, sondern es wird ja auch versucht, das irgendwie so ein bisschen in die Sprache zu integrieren. Und ich habe dann auch schon Beispiele gelesen, dass dann gesagt wird, naja, gendern ist ja aber absurd, weil dann dürftest du ja auch nicht BürgermeisterInnen sagen, sondern BürgerInnen, MeisterInnen oder sowas. Also das ist so ein bisschen ad absurdum dann irgendwie immer geführt wird, wo man sich ja eigentlich auch deutlich einfacher machen kann.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das Thema, was wir eben hatten bei der Veränderung in den Top-Führungsgremien, ja, dass du einfach da Menschen findest, die so sehr anti oder so kritisch sind, ja, die einfach sich vor Veränderungen generell scheuen. Das sind wahrscheinlich auch Menschen, die die Unworte des Jahres nicht gebrauchen würden oder die Jugendsprache ablehnen etc. pp. Und ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, die Chancengerechtigkeit auch in der Sprache zu leben und alle anzusprechen und alle mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dieses Thema Veränderung ist wahrscheinlich eben sowas, was man immer weiter dann auch, oder was auch von Natur aus irgendwie dann so ein bisschen eigentlich kommt. Und in 10 Jahren oder so werden wir wahrscheinlich weder über eine Frauenquote noch über Gendern irgendwie noch in dieser Weise diskutieren, sondern es wird dann ganz normal sein.
Und ganz natürlich in den Sprachgebrauch übergehen, das glaube ich auch. Oder zu einer Veränderung geführt haben, mit denen dann tatsächlich der Großteil der Menschheit auch in Deutschland leben kann. Das denke ich auch.
Genau. Jetzt haben wir sehr viel über so Themen, die Frauen, sage ich jetzt mal, als Minderheit, obwohl Frauen sind ja nicht wirklich eine Minderheit. Ich glaube, es gibt ja so.
Nein, ganz im Gegenteil, 50-50. Deshalb finde ich die Diskussion der Frauenquote auch immer relativ lustig, weil sie wäre ambitioniert, wenn sie über 50% wäre. Ja, aber wir diskutieren 30% und das vielen, viele ambitioniert. Also ich glaube auch, Frauen sind keine Minderheit, aber wenn wir über Diskriminierung sprechen oder über unterrepräsentierte Gruppen in den Führungsebenen, dann gehören Frauen da definitiv mit rein, weil sie sind noch unterrepräsentiert. Ja.
Genau, das kann man so dann, glaube ich, ganz gut sagen. Genau, aber ansonsten, ja, haben wir da ja schon viel drüber gesprochen, aber andere Minderheiten, wo es ja vielleicht bei euch auch drum geht, noch gar nicht so angesprochen. Wenn es jetzt auch gerade um Führungspositionen geht, dann wird ja eben diese Frauenquote auch oft diskutiert. Aber was sind denn da Möglichkeiten, auch dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund oder so da auch irgendwie in diese Positionen kommen?
Ja, also das eine ist natürlich, dass du erstmal das Bewusstsein dafür schaffst, dass sie es momentan nicht sind. Denn das ist vielen Menschen noch gar nicht so bewusst und welchen Mehrwert es bringt, wenn sie es wären. Ja, also da Aufklärung betreiben, das ist mal das eine. Und dann eben auch schauen, wo es genau jeweils hakt. Ja, also jetzt nehmen wir zum Beispiel das Thema Behinderungen. Es gibt ja eine Quotierung von 5%. Ja, jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe muss 5% Menschen mit Behinderungen einstellen. Aber wir haben da diverse Schlupflöcher, ja, was einer unserer Beiräte bei Beyond Gender Agenda auch immer laut und deutlich kritisiert. Du kannst eben als Unternehmen die Einstellung von Menschen mit Behinderung umgehen, indem du an Behindertenwerkstätten spendest, ja, weil bei Menschen in Deutschland da immer noch gegensätzlich zu EU-Recht untergebracht werden, ja, und insofern gar nicht in der Gesellschaft einen aktiven Part einnehmen. Viele Menschen haben noch gar nicht bewusst Berührung gehabt mit Menschen mit schwereren Behinderungen, ja, und dadurch kennen wir das gar nicht. Dadurch gibt es Ängste, Berührungsängste. Das ist alles ein großes Themenfeld, das möchte ich ja gar nicht aufmachen, aber das Thema ist, Quote, ja, gibt es, aber sie könnte höher sein, Punkt 1 und Punkt 2, es darf halt keine Schlupflöcher geben, ja. Also das vielleicht mal zum Thema Behinderung und auch da möchte ich nochmal sagen, ich bin durch und durch Unternehmerin, ja, viele Unternehmen oder mehrere Unternehmen schon gegründet und insofern kein Freund staatlicher Regulierung, aber ich glaube, wenn wir über Quotierungen sprechen, ist es das Mittel der Wahl jedenfalls mittelfristig. Das müssen ja nicht Quoten sein, die dann für immer gelten, oder dass der Staat Unternehmern vorschreibt, wie genau er seine Belegschaft zu strukturieren hat. Ich glaube, das führt zu weit. Aber ich glaube, eine Quote für eine gewisse Zeit sozusagen als Initialzündung dafür, sich mit dem Thema und den Vorteilen, die diese Themen mit sich bringen, mal auseinanderzusetzen, das kann durchaus hilfreich sein in jeder Diversitätsdimension.
Okay, das macht auch durchaus Sinn. Ich glaube, bei manchen Sachen ist es dann ja schwieriger, das irgendwie umzusetzen als bei anderen. Wenn man jetzt zum Beispiel an eine Migrationsquote oder so denkt, dann ist ja auch immer schwierig zu sagen, wen betrifft das denn dann genau? Weil das kann ja auch Leute, die zum Beispiel aufgrund von ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, geben, aber eigentlich gar keinen Migrationshintergrund per Definition haben, weil die Familien eben auch schon seit Generationen in Deutschland leben.
Genau, man darf auch nicht vergessen, deshalb ist es echt immer schwierig. Ich bin großer Freund davon, wenn Unternehmen das Bewusstsein dafür haben, wie ihre Belegschaft aussieht, selbst wenn wir aufgrund von unserer Datenschutzregulierung gar nicht eine klare Bestandsaufnahme machen dürfen. Das muss man ja auch mal klar sagen. Also da haben Unternehmen ja auch aktuell Beschränkungen in dem, was sie überhaupt erfassen dürfen. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich so nah wie möglich an den Ist-Zustand heranzuarbeiten. Das ist das eine. Und dann tatsächlich sich selber Ziele und Zielquoten zu verordnen und zu sagen, wie kann ich denn mich näher daran wagen, tatsächlich Menschen aller Couleur, und reden wir wieder von Dimensionen, über alle Dimensionen abzubilden und in meinem Unternehmen letztendlich einen guten Werdegang, einen guten Karriereweg zu ermöglichen. Und ich glaube, das sind so die Fragestellungen, denen man sich widmen muss und wie man es angehen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich denke auch, dass die Quoten auf jeden Fall wichtig sind. Oft ist es ja aber auch so, dass, ja, du hast ja schon angesprochen, dass gerade in den technischen Berufen zum Beispiel auch da dann vielleicht auch wirklich teilweise ein Mangel zum Beispiel an Frauen sind, die dann die nötigen Qualifikationen haben. Und ich glaube, das ist ja auch in vielen Bereichen so, zum Beispiel bei uns in der Journalismusbranche ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass es auch irgendwie oft ja teuer ist, sich das Studium zu leisten. Man muss viele Praktika machen und so, dass da eben auch die soziale Herkunft oder die Berufe der Eltern oder beziehungsweise das Einkommen der Eltern da vielleicht auch eine Rolle spielen, weil es das auch schwierig macht, dann irgendwie da reinzukommen, und dass man eigentlich ja bei der Bildung oder beziehungsweise bei den Voraussetzungen, die man schaffen muss, auch oft schon Probleme hat.
Absolut, das ist bei uns die Dimension soziale Herkunft. Ja, im englischsprachigen Raum wird sie Social Mobility genannt, die eben genau diese Zielgruppe mit abdeckt, die du gerade beschrieben hast, ja, wo entweder der Haushalt, ich mag das Wort überhaupt nicht, bildungsfern ist, aber das heißt, wo Bildung nicht so eine wesentliche Rolle spielt oder wo Zugänge zu Bildung tatsächlich nicht einfach möglich sind. Insofern ist es wichtig, da ein Augenmerk drauf zu haben und zu schauen, dass wir auch diese Menschen mitnehmen und dass wir auch da dafür sorgen, dass Bildung demokratisch für jeden zugänglich ist. Und jetzt kommen wir mal auf das Thema Journalismus. Habe ich letztlich auch mich intensiver mit auseinandergesetzt. Ich finde, das müsste für alle wirtschaftlichen Branchen geben, dass wir Mindeststandards haben, auch für Praktika. Es kann nicht sein, wenn Praktika ein wesentlicher Ausbildungsschritt auf dem Weg zum Berufseinstieg sind, dass diese nach wie vor unvergütet sind. Also ich meine, wo sind wir denn? Ist es unmöglich, ja, und da gilt doch, der Mindestlohn muss doch genauso gelten wie für alle anderen Branchen auch. Es ist ja, mag ja vielleicht ein Hobby sein, weil eine große Leidenschaft dahinter steht, wenn man den journalistischen Weg geht, aber das ist mir tatsächlich unerklärlich, und da an so einem Punkt, finde ich, hilft dann schon eine staatliche Regulierung, die einfach sagt, okay, der Mindestlohn gilt generell für alle Praktika in Deutschland, egal in welchem Berufsfeld.
Genau, da an sich gibt es da ja auch schon Regulierung, aber dann gibt es ja eben auch wieder die Schlupflöcher, die dann sagen, naja, wenn das irgendwie nicht länger als 3 Monate ist, glaube ich, und vom Studium festgeschrieben ist, dann muss aber kein Mindestlohn gezahlt werden, muss, glaube ich, sogar gar nichts gezahlt werden teilweise. Als ich ja studiert habe und noch viele Praktika gemacht habe, da war es wirklich so, dass alles immer unbezahlt eigentlich war. Es hat sich ja schon ein bisschen gebessert, aber noch lange nicht so, dass man dann davon leben könnte, gerade wenn man vielleicht auch in eine andere Stadt muss oder sowas, um das Praktikum zu machen und dann 2 Wohnungen zahlen muss oder sonst was. Also ja.
Ja, absolut. Und daher finde ich es wichtig, dass man solche Themen, also denen eine Präsenz gibt, ja, dass man darüber spricht und sie auf die Agenda setzt, was ja auch unser Anspruch ist bei Beyond Gender, Gender eben Agenda-Setting zu betreiben, all diese Themen mal auf die Agenda zu setzen und bewusst zu machen, ja, und dafür einfach eine Visibilität zu schaffen für die Themen und für die Dringlichkeit und für die Konsequenz, die aus diesen Themen folgt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ja auch, während Corona sind jetzt ja auch viele solche Missstände irgendwie so ein bisschen aufgedeckt worden, zum Beispiel auch, dass Studierende haben dann ja, glaube ich, nur Förderungen gekriegt, wenn sie weniger als 500 Euro Erspartes noch hatten oder so, was ja auch schon wieder total absurd eigentlich ist, dass du dafür dann all dein Erspartes ausgeben musst, bis du dann irgendwann mal eine Förderung kriegst.
Ja, absolut. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns einfach vor Herausforderungen gestellt, ja, auf die man sich nicht vorbereiten konnte, auf die man nicht gefasst war. Und da sind sicherlich ganz viele auch in unterschiedlichen Bereichen Fehlentscheidungen getroffen worden. Oder Fehlentscheidungen klingt so aktiv, oder es war einfach auch nicht der Gesamtumfang der Thematik bewusst und was alles mitbedacht werden musste. Ich hoffe, dass wir lernen, weil es scheint ja noch nicht zu Ende zu sein mit der Corona-Pandemie und dass wir immer besser werden in den Entscheidungen und dem, was wir veranlassen. Und dazu gehört sicherlich auch dieses Thema.
Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich kann man ja aber sagen, vielleicht hat Corona und die ganzen Sachen, die da aufgedeckt wurden, dann auch so ein bisschen geholfen, manche Sachen anzukurbeln und dafür zu sorgen, dass ja sich in manchen Bereichen dann vielleicht auch was tut. Also das ist das ja schon angesprochen, dass auf jeden Fall Unternehmen jetzt auch mal gezwungen wurden, schnell zu handeln und sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die sie vielleicht auch jahrelang ignoriert haben.
Ja, es war zumindest eine Initialzündung, ne? Sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Dazu zählt natürlich auch das Thema Homeoffice anzubieten. Ja, das war ja ein Thema, was eher nicht so gerne auf die eigene Entscheidungsagenda gesetzt wurde, weil man gesagt hat, Mitarbeiter müssen per se immer präsent vor Ort sein. Das war vor Corona irgendwie gang und gäbe. Das ist jetzt deutlich gelockert und wird deutlich anders gesehen von vielen Unternehmen, weil uns die Pandemie auch gelehrt hat, dass es in vielen Berufen geht, und ich sage bewusst viele Berufe, weil es gibt immer noch Berufe, da braucht es entweder eine Präsenz oder die haben eben andere Herausforderungen. Aber in vielen Berufen ist es tatsächlich möglich und insofern überlegen ja auch viele Firmen, das Thema Homeoffice beizubehalten. Ähnlich war es mit Digitalisierung, mit digitalen Formaten. Ich meine, wir nehmen unseren Podcast jetzt auch über ein Digitalformat auf. Das ist super. Das war vor Corona noch total ungewöhnlich. Da hat man sich dann verabredet, da ist man dann angereist. Ja, da hat man dann persönlich den Podcast gemacht. Insofern gab es ja auch viel Erleichterung. Und es war tatsächlich einfach so eine Zäsur, die dazu veranlasst hat, sich mit neuen Möglichkeiten mal auseinanderzusetzen. Gilt auch für die Diversität, auch wenn das Thema Diversität tatsächlich erstmal in negativer Weise in den Vordergrund gerückt ist, weil wir eben gesehen haben, dass die Experten, die befragt wurden, durchweg männlich waren, dass die Care-Arbeit durchweg bei den Frauen verankert wurde, dass wenn in den Nachrichten das Thema Belastung von Familien, Doppelbelastung durch Beruf und Kinder gezeigt wurde, wurden immer die Mütter gezeigt. Also da brauchte es einen kleinen Aufschrei, den hat es auch gegeben, den haben wir auch versucht, so gut wie möglich mitzubefeuern, sich da mal aufzulehnen und zu sagen, pass auf, wir können auch bitte mal eine Expertin mit Migrationshintergrund oder mit anderem kulturellen Hintergrund befragen. Wir können überhaupt mal eine Frau befragen. Das tut auch gar nicht weh und es gibt auch genügend. Das passiert ja dann auch langsam. Es wird ja langsam kehren ja diversere Personen sowohl ein in unsere Lebensvielfalt, sowohl was auch Marketing angeht, aber was eben auch im Journalismus letztendlich die Gäste in Formaten angeht oder die Gästinnen in Formate angeht. Da tut sich was, aber es kann natürlich noch viel, viel mehr passieren. Es muss noch viel, viel mehr passieren.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch schade irgendwie, dass man das immer nochmal ansprechen muss, so, könntet ihr nicht vielleicht auch mal eine Frau dann als Expertin einladen und nicht nur als die verzweifelte Mutter sozusagen? Aber ja, immerhin ändert sich dann, wenn man was anspricht, dann auch zumindest ein bisschen was.
Ja, absolut. Ja, das hast du nochmal schön angesprochen, diese Stereotype, die noch so in unseren Köpfen verankert sind. Und wenn du, ich weiß nicht, Beispiel war hart, aber fair, ja, da war dann letztendlich eine Frau anderer kultureller Herkunft dann letztendlich die, die die Last zu tragen hatte und wurde in dieser Rolle eingeladen, ja, und die letztendlich Persönlichkeiten, die zur Lösung der Pandemie beitrugen, die sogenannten Experten, das waren dann wieder, die waren dann wieder männlich, weiß und mittelalt, ne, und davon müssen wir uns einfach mal ein bisschen trennen, ja, also es kann ja auch genau andersrum besetzt sein und ich glaube, das ist wichtig, weil Medien sind natürlich Meinungsmacher, das ist gut so und das ist richtig, vor allen Dingen auch bei uns, wo das alles sehr demokratisch passiert, aber da ist eben auch wichtig, dass man sich der Vorbildrolle bewusst ist und diese Veränderung auch proaktiv mittreibt.
Genau, ich glaube, da muss man auch immer das Bewusstsein dann so ein bisschen verschärfen, dass man erstmal, also ist bei mir zumindest auch, wenn ich dann drüber nachdenke, ich möchte jetzt irgendwo für ExpertInnen befragen, dass ich dann auch erstmal schaue, finde ich denn nicht irgendwie eine Frau, die ich dazu fragen kann, ist bei uns natürlich auch, wir sind ja ein Frauenmagazin auch irgendwie, da ist das eh dann erstmal so der logische Gedanke, aber ich finde es auch super, wenn das in anderen Bereichen auch gemacht wird oder nicht nur eine Frau, sondern eben ja jemand mit Migrationshintergrund und so weiter. Vielleicht auch, wenn es um Themen geht, wo es um Behinderung geht oder so, natürlich dann auch eben Leute, die selbst betroffen sind. Das ist natürlich immer schöner, wenn man da dann die Leute direkt nicht nur aus der ja, betroffenen Perspektive hat, sondern auch aus der Expertinnenperspektive.
Absolut. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und weil du es gerade sagtest, ihr seid ein Frauenmagazin, da finde ich es nun wiederum auch wichtig, die Jungs mitzunehmen. Ne? Also durchaus auch bewusst mal Männer mit einzuladen, auch vielleicht mal mit einer anderen Meinung, aber eben auch viele Männer, die sich ja auch deutlich vor die Diversity-Bewegung stellen und sagen, ich trage das mit und ich finde es gut und ich finde es richtig, selbst wenn es dazu führt, dass ich irgendwann mal meine Position übergeben muss an jemand anderen. Aber die sagen, das ist eine wichtige Bewegung, eine wichtige Initiative und das treiben wir mit. Und insofern auch als Frauenmagazin gerne Männer einladen, finde ich auch wichtig und zeigt auch Diversität.
Genau, nee, das so würde ich das auf jeden Fall auch sehen. Aber ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, zum Beispiel das Thema Finanzen machen wir auch oder so, dann habe ich eigentlich immer lieber eine Finanzexpertin als einen Finanzexperten, weil ich mir denke, das ist ein Thema, was so lange eben auch so männlich dominiert war, dass es eigentlich da schön ist, jetzt auch nochmal Frauen eben da zu Wort kommen zu lassen. Und oft haben die ja auch nochmal eine andere Perspektive eben da drauf.
Ja, in solchen Themenfällen ist das besonders wichtig, das sehe ich genauso.
Ja, aber ansonsten, klar, natürlich, wir versuchen natürlich auch Männer anzusprechen. Ich finde, der Begriff Frauenmagazin war für mich auch lange irgendwie so negativ konnotiert, weil man
Abschreckend
immer,
eher,
ja,
ja.
genau. Und ja, mittlerweile sage ich das aber auch bewusst, ja, ich arbeite für ein Frauenmagazin, weil ich mir denke, Themen, die Frauen interessieren, sind ja genauso wertvoll wie Themen, die Männer interessieren. Und es sind letztendlich eigentlich auch Themen, die alle interessieren, also die nicht explizit eigentlich Frauen interessieren müssten, aber da vielleicht eben noch mal eine größere Zielgruppe haben.
Genau so ist das, sehe ich auch so.
Okay, schön. Ich glaube, ich habe auch alle meine Fragen dir jetzt eigentlich gestellt. Möchtest du zum Ende noch mal irgendwas Wichtiges auf jeden Fall noch loswerden, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, oder auch vielleicht noch mal einen Punkt besonders hervorheben?
Ja, wir haben ja aktuell unsere Diversität des Chefin-Sache-Kampagne laufen, wo wir 40 VertreterInnen aus den Chefetagen, aus den deutschen Chefetagen abbilden, die sich eben zu unserer Forderung, dass Diversität Chefinnensache sein muss, klar bekennen. Diese Forderung kommt aus unserer Diversitätsstudie, die wir einmal im Jahr erheben. Das ist sozusagen die Status Quo-Erhebung zur Diversität in der deutschen Wirtschaft. Da befragen wir so um die 160 Unternehmen quer über alle Industrien, viele börsennotiert, aber auch große Mittelständler, wie es denn in ihrem Unternehmen mit der Diversität bestellt ist, und zwar sowohl über alle wesentlichen Diversitätsdimensionen als auch über unterschiedliche Hierarchien, wo das Thema verankert ist, wie es budgetär ausgestattet ist, etc. pp. Und da haben wir eben dann eine große Ergebnislage, die eben den Status quo in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft gut beschreibt. Und aus diesen ziehen wir dann oder definieren wir dann, leiten wir ab Forderungen, die dann die Basis für unsere Arbeit von Beyond Gender Agenda im nächsten Jahr bilden. Und um dieser wichtigen Forderung, dass Diversität Chefinnensache sein muss, Gewicht zu verleihen, haben wir eben diese Kampagne aufgesetzt. Und ich freue mich sehr, dass wir eben insgesamt 40 Chefinnen gewinnen konnten, die hier Gesicht zeigen, die sich hier committed haben. Und 12 davon sind so da DAX 30 CEOs. Und das freut mich insofern besonders, weil die natürlich ein besonderes Gewicht in der deutschen Wirtschaft haben und einen Vorbildcharakter haben. Und wenn von der Seite, wenn 12 DAX CEOs sagen, Diversität muss Chefinnensache sein, dann hat das Gewicht, dann wird das eine Veränderung bringen. Und dann werden sie sich auch daran messen lassen müssen, ob sie dahinter auch wirklich Bemühungen stellen und was wirklich in den Unternehmen passiert und ob diese Unternehmen sich auch hin zu diversen und inklusiven und von Chancengerechtigkeit geprägten Unternehmen entwickeln werden. Und mich macht das ganz glücklich, weil es immer wichtig ist, das Bewusstsein erstmal zu haben, ein Commitment abzugeben und dann eben auch gemäß der eigenen Unternehmensstrategie Maßnahmen einzuleiten. Und ich denke, da sind wir jetzt auf einem guten Weg.
Genau, das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich das dann auch gerade bei den Unternehmen dann auch in Zukunft entwickelt. Also wir gehen natürlich davon aus, dass das eben jetzt nicht nur so dahingesagt ist, sondern dass da wirklich auch etwas passiert. Und ich glaube, das...
Ja, da müssen wir von ausgehen und das sollten wir auch einfordern. Wir als Konsumentinnen, wir aber auch einfach als Teil der Community, die angesprochen wird von den Unternehmen, sei es eben, wie gesagt, als Konsumentin oder sei es eben auch als zukünftige Mitarbeiterin. Insofern, ja, ich finde, das ist gut, da auch drauf zu schauen, da auch nachzufragen, da auch letztendlich, wenn man sich für die Unternehmen interessiert, einen tieferen Blick zu wagen, wie weit sind sie denn, welche Bemühungen streben sie denn an und wie weit kommen sie damit. Aber ich bin sicher, wenn man sich dazu committet, dann leistet man auch. Und ich glaube nicht, dass man sich bei einer Initiative wie unserer dazu committet, Gesicht zeigt und dann aber sagt, naja, dahinter steht nichts. Das kann man sich, glaube ich, heute in Deutschland nicht leisten und das wird sich auch keiner leisten. Und ich bin da insofern sehr, sehr optimistisch, dass das ein guter Antrieb für die weitere Transformation der deutschen Wirtschaft ist.
Genau, das würde ich auch sagen. Dann bedanke ich mich sehr, dass du hier warst und die Fragen so schön beantwortet hast und auf jeden Fall, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da nochmal was draus mitnehmen konnten. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich dann noch mehr von der Kampagne auf jeden Fall zu sehen, zu hören, lesen, wie auch immer.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein würde. Ich wünsche auch noch einen schönen Tag und freue mich über ganz viel Reaktion auf unseren Social Media Profilen und wo auch immer man uns sieht oder hört. Vielen Dank.
Dann zum Ende noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, sei es an Vicky, sei es an uns oder auch Anregungen, dann gerne an podcast@desired.de schicken. Und ja, tschüss nochmal.
Ja, tschüss, vielen Dank.